Firmen dürfen Laborfleisch auf den Markt bringen.
Dieses Tauchboot ist eine
Todesfalle in jedem Horrorfilm.
Tate-Brüder werden in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagt.
Wunderschönen guten Tag. Ich bin's, Stay. Und das ist Meinungsmacher. Vielen Dank für die ganzen konstruktiven Kommentare, das Feedback zur Folge von der letzten Woche. Wir haben, wie ihr vielleicht an der natürlichen Farbe meiner Haut erkennen könnt, schon einiges aufgearbeitet dazu. Schreibt bitte mehr Wünsche, Vorstellungen, Ideen, die ihr habt, in die Kommentare, wenn ihr euch irgendwas auffällt. Teile davon können wir natürlich schneller umsetzen, Teile davon können wir gar nicht umsetzen und andere Dinge dauern ein wenig. Nichtsdestotrotz, lasst uns doch direkt in die Nachrichten starten. Was stand denn letzte Woche an? Hier eine kleine Übersicht. Wir reden von den angeklagten Tate-Brüdern, von Sugar Daddies, über Laborfleisch und über das Attentat von Hanau erneut. Wir reden über Claudia Pechstein und ihren Auftritt beim CDU-Konvent. Wir sprechen über den Intel-Deal in Sachsen-Anhalt, den Verfassungsschutzbericht, Missbrauchsfall in der Kirche, dem neuen Einwanderungsgesetz und von dem 11. oder 12. Russland-Sanktionspaket und ein Amtsenthebungsverfahren der Republikaner für Joe Biden. Bevor wir anfangen mit dem Rückblick auf das letzte Wochenende, muss ich mir erstmal meinen entkoffinierten Kaffee geben. Denn da sind ziemlich schwierige Themen dabei. Aber fangen wir erstmal mit etwas Seichterem an. Nämlich ein Artikel, den ich bei der Zeit gefunden habe, den ich euch unbedingt empfehle, weil der einfach interessant war zu lesen. In welcher Klimazukunft werden Sie oder Ihr Kind leben? Unser interaktiver Rechner zeigt es. Und den Artikel verlinke ich euch gerne. Ich habe Premium-Abos bei Zeit, Süddeutsche, damit ich alles uneingeschränkt lesen kann. Wenn ihr das nicht habt, vielleicht kommt ihr da irgendwie anders ran. Aber ich finde diesen Artikel sehr, sehr interessant, denn hier kann man in einem interaktiven Rechner zeigen, wie die Auswirkungen, wenn man 60 Jahre ist, des Klimawandels sind. Da kann man sehen, okay, es sind 1,8 Grad, es sind 2,1 Grad und welche Konsequenzen das hat. Das ist sehr, sehr anschaulich dargestellt und gibt einem mal wieder so schöne atmosphärische, apokalyptische Vibes. Ich verlinke euch den Artikel, checkt den unbedingt aus. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt weiter. Aber das nächste Thema wird auf jeden Fall auch sehr... Oh. Und da geht es um den Attentäter von Hanau. Vater des Attentäters fordert Hinterbliebene zur Ausreise auf. Vollkommen irre. Der Vater des Hanau-Attentäters belästigt immer wieder Angehörige der Opfer. Nun schickte er eine klare Botschaft an die Mutter eines der Ermordeten. Zitat: Wenn Ihnen als Migrant das Land des deutschen Volkes zuwider ist, dann verlassen Sie es bitte. Aber auch zügig. Gehen Sie bitte dorthin zurück, wo Sie herkommen. Zitat Ende. Der Satz stammt aus einem Brief. Der Absender: Hans-Gerd R., dessen Sohn hatte im Februar 2020 in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen und anschließend seine Mutter und sich selbst erschossen. In diesem Artikel heißt es weiter: Die Hanauer Staatsanwaltschaft hat aufgrund der Anzeige mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen Hans-Gerd R. eingeleitet. Darüber hinaus verhängte das Amtsgericht Hanau gegen ihn ein Annäherungsverbot. Ihm ist nun unter anderem untersagt, sich der Wohnung von Familie Unwar zu nähern und Verbindung aufzunehmen, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Das bedeutet, mit jedem weiteren Brief an Familie Unwar macht sich Hans-Gerd strafbar. Ihm droht dann ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro und Ordnungshaft bis zu 6 Monaten. Vollkommen verrückt. Nach Recherchen von Panorama hat die Staatsanwaltschaft Hanau mittlerweile insgesamt 48 Verfahren gegen Hans-Gerd R. eingeleitet. Dabei geht es um Beleidigung, Bedrohung, falsche Verdächtigung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamte. Allein in 30 Fällen wird dem Vater vorgeworfen, gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen zu haben, weil er sich etwa Angehörigen der Opfer des Attentats genähert haben soll. Absolut verrückt. Die Situation, dass das überhaupt da noch funktioniert. 48 Verfahren in so vielen Situationen. Die absolute Katastrophe für die Familien. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Weiter geht's. So, dann sind wir auch schon im Montag und da habe ich sehr positive Nachrichten aus Ostdeutschland direkt, aus Sachsen-Anhalt. Vertrag für neues Intel-Werk unterzeichnet. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Vorhaben mit knapp 10 Milliarden Euro gefördert werden. Ursprünglich waren 6,8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen muss noch von der EU-Kommission überprüft werden. Eigentlich sollte mit dem Bau schon vor Monaten begonnen werden. Wegen laufender Verhandlungen über Subventionen war der Start allerdings verschoben worden. Intel will in Sachsen-Anhalt, Landeshauptstadt, ab 2027 Computerchips produzieren. In einer ersten Ausbaustufe sollen 2 Halbleiterwerke gebaut werden. Mehrere tausend Arbeitsplätze könnten entstehen. Und ihr habt die Debatte vielleicht in der Vergangenheit mitbekommen, gerade auch, weil Christian Lindner das initial abgelehnt hat mit der Aufstockung. Intel begründet das laut unterschiedlichen Quellen. Ich habe euch hier einen Deutschlandfunk-Artikel verlinkt, der einfach diese Sache gut zusammenfasst. Aber ihr könnt euch da gerne weiter einlesen. Aus unterschiedlichen Quellen sprechen die von Verhandlungen, die geführt wurden, bevor
vor die gesamte Inflation, Halbleiterkrise, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort stattgefunden hat. 10 Milliarden Euro sind allerdings schon eine schön saftige Zahl bei solchen Bauvorhaben, besonders wenn es um so infrastrukturstarke Bauvorhaben geht, die eine Menge Arbeitsplätze bringen und für die Region besonders wichtig sind, lassen sich Unternehmen, die das vorhaben, aber tatsächlich öfter mal subventionieren, weil die Region halt dann sagt, kommen Sie doch bitte zu mir. Das ist der Vorteil, den Sie ja haben. Ich denke grundsätzlich, dass das hier sehr, sehr gut ist, gerade für Ostdeutschland, für Menschen, die sich da immer wieder in einer schwierigen Situation finden, einfach vom Mindset auch her, weil sie sich abgehängt fühlen, weil sie sich nicht mitgenommen fühlen. Das sieht man ja dann auch immer wieder politisch in den Umfragewerten und in den tatsächlichen Wahlen. Darum ein Big Win für Ostdeutschland, für Sachsen-Anhalt. Ich persönlich finde es super, aber was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. So, dann habe ich hier einen weiteren Artikel. Der ist aus der Tagesschau. Die Ampelkoalition hat sich abschließend darauf geeinigt, die Einwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Zeitgleich soll ein Weiterbildungsgesetz beschlossen werden. Zu den Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf gehört, Asylbewerbern ein Bleiberecht zum Zweck der Arbeit zu ermöglichen. Sie sollen in den Arbeitsmarkt wechseln können, wenn sie ein existenzsicherndes Jobangebot haben. Dies sei gut für Unternehmen, die darauf warteten, dass Menschen sich bereits im Land verbinden, auch hier arbeiten können. Sowie für Kommunen, die von Bürokratie und Kosten entlastet werden würden. Es soll für Menschen, die einen Job in Deutschland gefunden haben, die Perspektive, auch hier bleiben zu können, klargestellt werden. Zudem soll die Mindesteinkommensgrenze mit dem Arbeitszuwanderungsgesetz über die Blue Card möglich sein. Grundsätzlich bedeutet das, wenn man einen Job hat, dass man auf Basis dieses festangestellten Jobs ein Bleiberecht bekommt. Was ich besonders gut finde, ist, dass Zeitarbeit hier drinnen nicht inkludiert ist. Das bedeutet, der Niedriglohnsektor könnte jetzt nicht unbedingt dafür sorgen, dass Menschen in diesen Zeitarbeitssachen, erpressbar werden. Das ist allgemein übrigens auch eine Kritik oder eine Konsequenz, bei der man sehr aufpassen muss. Abhängigkeiten zu schaffen von Arbeitgebern bedeutet eventuell, dass die Gefahr besteht, dass Leute, die einen geflüchteten Hintergrund haben oder sich um ihren Aufenthaltstitel sorgen, in Abhängigkeit natürlich eine besondere Situation haben. Da muss man einfach in Zukunft gucken, wie das läuft. Alles in allem sehr, sehr gut. Ich bin positiv überrascht, möchte ich fast sagen. Was denkt ihr dazu? Ich denke, die Entwicklung ist gut. Wir sehen mal weiter. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel. CDU-Rede in Uniform. Durfte Claudia Pechstein das? Wäre sie eine bayerische Polizistin, wäre der Fall klar. Eine bayerische Polizistin hätte auf einer CSU-Veranstaltung in Zivilkleidung sprechen müssen. Für Bundespolizisten ist die Sache komplizierter. Ein Gesetz, das deren Auftritte und Uniformen auf politischen Veranstaltungen untersagt oder konkret regelt, gibt es nicht. Stattdessen existiert ein Passus, dieser kann unterschiedlich verstanden werden, als Uniformverbot generell für politische Veranstaltungen oder nur dann, wenn gleichzeitig eine Nebentätigkeit ausgeübt wird. Das war bei Pechstein nicht der Fall. So, was ist passiert? Claudia Pechstein hat am Samstag auf einem CDU-Konvent in Uniform einen Auftritt gehabt, also in Bundespolizeiuniform. Und der Artikel von der FAZ, den verlinke ich euch gerne, weil der in dieser Sache einigermaßen differenziert ist. Differenziert warum? Weil die Frau da ziemlich komische Sachen gesagt hat. Hier steht, Pechsteins CDU-Auftritt war von einer echten rustikalen Tonart geprägt. Rustikale Tonart, was ist damit gemeint? Die Eisschnellläuferin äußerte sich auch zu Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, zum Gendern, zum Z-Schnitzel oder Schnitzel ungarischer Art. Außerhalb des Dienstes gelten weniger strenge Anforderungen für politische Beänderungen von Beamten, auch wenn sie dabei Uniform tragen. Also, ich verlinke euch den Artikel und ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr dazu denkt. Ich denke allerdings, dass das, was sie da gesagt hat, ziemlich genau in das Bild der CDU passt und in dieser merkwürdigen Art, konservative Politik zu machen. Meine persönliche Meinung ist es, dass wenn da eine Bundespolizistin steht, die davon spricht, dass abgelehnte Abschiebungen dazu führen oder in Verhältnis dazu stehen, dass alte Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln sich nicht mehr sicher fühlen, dann halte ich das für extrem merkwürdig und schwierig. Aber schreibt mir gerne dazu, was ihr denkt, Frau Pechstein, nicht nur schnell auf dem Eis, sondern ganz schnell mal in ihrer Uniform, um auf einem CDU-Konvent zu sprechen. Ich fühle mich wie Mr. Trashback. Ich möchte die ganze Zeit den Fail der Woche vergeben. Aber wir machen erstmal weiter. Und da sind wir auch schon im Dienstag. Und Dienstag beginnt mit einem Artikel, den ich bei der Tagesschau gelesen habe. Tate-Brüder werden in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagt. Es geht um Vorwürfe wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die für Organisationen Verbrechen zuständige Sondereinheit der rumänischen Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen hierzu abgeschlossen und die Anklageschrift zum Gericht verschickt. Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Der Mann ist ja schon längere Zeit in Untersuchungshaft gewesen, jetzt in Hausarrest. Die Anklageschrift ist vorgelegt und ihm drohen bis zu 13 Jahre Haft. Aus meiner ganz persönlichen Meinung sage ich, möge er im Gefängnis verrotten? Aber was denkt ihr denn dazu? Wie steht ihr zu der Anklage gegenüber den Tate-Brüdern und der Tatsache, dass das jetzt zwar noch nicht feststeht, aber dass jetzt da Verhandlungstage festgelegt werden können? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, und dann habe ich hier noch einen Bericht. Letzten Sonntag ist bei einer Tourismusaktion mit einem Tauchboot, das runter zur Titanic taucht, das Boot verschwunden. Die Kommunikation ist nach einer Stunde und 45 Minuten abgerissen. Seitdem wird danach gesucht. Dieser Artikel ist vom Montag und ich finde ihn sehr, sehr gut, weil es so ein bisschen zeigt, okay, was wissen wir eigentlich, was wissen wir nicht, worum geht's hier? Die 6,70 Meter lange und 10 Tonnen schwere Titan bietet Platz für 5 Personen und ist ein sehr einfaches Gefährt. Im Notfall reicht der Sauerstoff für 96 Stunden, also in etwa bis Donnerstag. Eine Rettungskapsel gibt es nach Aussagen von Experten und Fahrgästen nicht. Und dieses Tauchboot ist eine klassische Todesfalle in jedem Horrorfilm. Diese Trips zur Titanic runter sollen wohl pro Person $250.000 kosten. Selbst wenn man mir $250.000 zahlen würde, würde ich in dieses Boot nicht einsteigen. Es gibt unterschiedliche Berichte von Leuten, die da bereits mitgefahren sind. Ich habe einen bei 0630 gehört, wo jemand aus Bayern beschreibt, dass er dieses Boot mal betreten hat und damit gefahren ist. Und er sagte, ja, es gab da auch schon mal ein paar Probleme und wir wollten auch damit fahren, aber dann hat sich ein Ausgleichsbehälter vom Boot gelöst und dann mussten wir wieder hochgezogen werden, damit wir wieder weitergehen kann und dann hat man das befestigt mit Kabelbinder. Ja, mit Kabelbinder. Jemand, der gesehen hat, dass das mit Kabelbinder festgemacht wird und dann gesagt hat, ja, da steige ich wieder ein. Steigt bitte in die Kommentare ein und schreibt mir eure Meinung dazu. Was für eine Todesfalle. Weiter geht's. So, dann habe ich hier einen weiteren Artikel, weil wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben. Missbrauchsprozess in Traunstein. Muss die katholische Kirche bis hin zum Ex-Papst Benedikt dem 16. Schmerzensgeld an ein Opfer sexualisierter Gewalt zahlen? Der Anwalt des Klägers, des 39-jährigen Andreas, hatte zuvor angegeben, dass die Mitte der 90er Jahre erlittene sexualisierte Gewalt den Jungen total aus der Bahn geworfen hat. Er habe Zuflucht in Drogen und Alkohol gesucht. Bemerkenswert war eine Äußerung der vorsitzenden Richterin, die eine Mitschuld von Kardinal Ratzinger an dem Fall sieht. Der spätere Papst habe 1980 als Erzbischof von München und Freising, Zitat, entsprechende Kenntnis von dem Vorleben des Priesters gehabt. Und dennoch sei der Mann ohne weitere Beschränkungen und Vorkehrungen übernommen und weiter in der Kinder- und Jugendseelsorge eingesetzt worden. Was für ein katastrophaler Fall. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir jetzt jede Woche in diesem Nachrichtenübersichtsformat davon reden können, dass ein weiterer Fall vor Gericht gegen die katholische Kirche ansteht, was für eine Katastrophe. Aber weiter geht's. So, als nächstes habe ich hier einen Artikel von der Tagesschau. Sugar Daddies kaufen Sex mit Teenagern. Ältere Männer nutzen Plattformen wie MySugarDaddy gezielt, um sexuelle Kontakte zu Minderjährigen anzubahnen. Die Jugendlichen werden nur unzureichend vor Übergriffen geschützt. Boah. Das Vollbild-Rechercheteam legte über Wochen verschiedene Fake-Profile auf der Plattform an, als SugarBabe und als SugarDaddy. Als vorgeblich 18-Jährige meldete sich ein Reporter mit wenigen Klicks an. Nach einer Minute steht das Profil ohne Altersverifikation und die ersten männlichen Profile nehmen Kontakt auf. Das angegebene Alter der User meist zwischen 40 und 60 Jahren. Nach kurzem Chat mit den Sugar Daddies bestätigen die ersten von ihnen, auf der Plattform schon Minderjährige kennengelernt und für sexuelle Handlungen bezahlt zu haben. What the fuck? Dann habe ich hier den Verfassungsschutzbericht für euch. Ein Artikel von der Tagesschau. Während die Anzahl linker Straftaten sank, stieg sie rechts an. Vor allem die Reichsbürger waren gewaltbereit. Rechtsextremismus sei weiterhin die größte extremistische Bedrohung für die demokratische Grundordnung, sagte Faeser. Der Verfassungsschutz, das steht hier wirklich, ich lese das jetzt nur vor, ja. Nicht, dass man wieder denkt, dass ich hier eine linksorientierte Proklamierung. Aber das steht in der Tagesschau drin, ich lese das vor. Der Verfassungsschutz warnte davor, der Alternative für Deutschland bei Wahlen die Stimme zu geben. Ich hätte nicht gedacht, dass der Verfassungsschutz das mal schreibt, aber im Bericht des Verfassungsschutzes 2022 steht, der Verfassungsschutz warnt davor, der Alternative für Deutschland bei den Wahlen die Stimme zu geben. Es gebe, Zitat, hinreichend große Bestrebungen in der Partei, die sich gegen die freiheitliche Grundordnung richten, sagte Heldenwang. Nach Einschätzung der Behörden haben mehr als ein Drittel der AfD-Mitglieder ein extremistisches Potenzial. Weiter sei zu beobachten, dass Teile der AfD sehr stark von Moskau beeinflusst sind und russische Narrative verbreiten, erklärte Heldenwang mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es sei in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass Vertreter der AfD die russischen Botschaften in Berlin aufsuchten, um dort Kontakte zu pflegen. Die politisch motivierte Kriminalität von links ist laut dem Bericht hingegen zurückgegangen. 2022 wurden diese im Bereich von 6.976 Straftaten zugeordnet. Rechts haben wir gehört, 23.000. Hiervon waren 842 Gewalttaten. Der Anteil linksextremistischer Straftaten sank um 37,4%. Die linksextremer Gewalttaten um 39%. Wow. Ich verlinke euch natürlich den Tagesschau-Artikel. Der hat auch den Bundesverfassungsschutzbericht, glaube ich, integriert. Wenn der Verfassungsschutz denn davor warnt, die AfD zu wählen, dann warum kann man die AfD überhaupt wählen? Und da sind wir auch schon im Mittwoch. Und am Mittwoch habe ich einen weiteren Artikel zum Fachkräftemangel und wie die Migration diesbezüglich helfen soll. Der ist vom Deutschlandfunk und den verlinke ich euch ganz einfach, weil der die Übersicht zu den drei Teilbereichen, in dem das neue Gesetz wirken soll, sehr gut zeigt. Und ich lese euch die mal vor. Erster Teil, Fachkräften und Hochschulabsolventen. Also die drei Personengruppen sollen künftig die Einwanderung erleichtert werden. Fachkräfte und Hochschulabsolventen. Voraussetzung, ein anerkannter Abschluss, ein gültiger Arbeitsvertrag und zu Inländern gleichwertige Beschäftigung. Auch die sogenannte Vorrangprüfung wird abgeschafft. Die Vorrangprüfung ist ein Prozess, der in seiner Absurdität nicht zu übertreffen ist. Das bedeutete in der Vergangenheit oder jetzt, die Vorrangprüfung stellt sicher, dass der Arbeitgeber 10 deutsche Bewerber erstmal ablehnen muss. Wenn ein Arbeitgeber jemanden mit geflüchteten Hintergrund oder mit Migrationshintergrund einstellt, der keinen Aufenthaltstitel per se hat, ja, das habt ihr richtig gehört. Das ist ein legitimer Prozess, der da stattfindet. Zweite Gruppe. Menschen, die über eine 2-jährige Erfahrung in dem Beruf verfügen, der in Deutschland ausgeübt werden soll. Wenn sie in ihrem Heimatland einen Berufs- oder Schulabschluss gemacht haben. Dieser muss dann nicht mehr wie bisher in Deutschland als gleichwertig anerkannt werden. Und die letzte Gruppe, Menschen mit sogenanntem Potenzial, die aber bei der Einreise noch keinen Arbeitsvertrag in Deutschland vorweisen können. Dafür soll es ein Punktesystem nach dem Vorbild Kanadas geben. Als Auswahlkriterien werden Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter genannt. Wer eine Chancenkarte hat, darf in Deutschland dann ein Jahr nach einem Job suchen und bleiben, wenn sie einen finden. Das sind die drei Unterpunkte und ich habe euch den Artikel einfach mal verlinkt. Ist ein Deutschlandfunk-Artikel, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich finde das Prozedere da erstmal initial sehr gut, aber werde da ein sehr wachsames Auge drauf haben. Weiter geht's. So, dann den nächsten und tatsächlich letzten Artikel schon für Mittwoch. EU einigt sich auf 11. Sanktionspaket gegen Russland. Im Mittelpunkt stehen Maßnahmen, die Schlupflöcher schließen sollen. Zudem werden weitere Unterstützer des russischen Angriffskriegs sanktioniert. Da geht es hauptsächlich um Exportbeschränkungen, Umgehung und neue Akteure, die einzeln sanktioniert werden. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare und wir gehen direkt rüber zu Donnerstag. So, und jetzt habe ich ganz, ganz schlechte Nachrichten für euch. Also haltet euch an eure Griffbefestigung im Bus fest. Bahntarifverhandlungen gescheitert. Unbefristete Streiks drohen. Das Scheitern ist eine unerwartete neue Eskalation. Die EVG, die glaube ich insgesamt 180.000 Leute vertritt und den Großteil bei der Bahn, hat sich ja jetzt schon mit so anderen Parallelgesellschaften geeinigt, die im Bahnverkehr noch mitkonkurrieren, allerdings mit der Bahn eben nicht. Stellt euch eventuell darauf ein, wenn ihr viel mit der Bahn unterwegs seid, dass es zukünftig wieder zu erheblichen Verspätungen im Verkehr kommt. Aber ich glaube, wenn ihr mit der Bahn unterwegs seid, stellt ihr euch eh auf erhebliche Verspätungen ein. Mein Beileid an dieser Stelle. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Weiter geht's. Was steckt hinter den Krawallen im Ruhrgebiet? Straßenkämpfe zwischen Libanesen und Syrern haben in Castrop-Rauxel und Essen erschüttert. Jetzt steht die Arbeit der Polizei und die Integrationspolitik im Fokus. Vollkommen verrückte Szenen, ihr habt sie vielleicht auch gesehen, wie so hunderte Menschen in ein syrisches Restaurant steigen und das dann halt einfach zerstören oder da Unfug treiben. Hier geht's weiter. Seit etwa einer Woche halten Auseinandersetzungen zwischen Syrern und Libanesen das Ruhrgebiet in Atem. Es gab mehrere Verletzte. Zunächst kam es am vergangenen Donnerstag in Castrop-Rauxel zu Straßenkämpfen. Am Folgetag lieferten sich dann hunderte Männer in Essen Auseinandersetzungen. Dabei griffen Libanesen ein syrisches Restaurant an. Wissam wünscht sich, dass die Täter festgenommen und bestraft werden. Das wäre ein Signal für die Betroffenen, dass der Rechtsstaat in Deutschland funktioniert. Tatsächlich aber muss die Essener Polizei einräumen, dass es nach den Ausschreitungen bisher noch keine einzige Festnahme gegeben hat. Wie kann das denn sein? Hä? Das ist doch wieder nur Feuer für Populisten und Rechtspopulisten. Die sagen dann halt,
ja, Parallelgesellschaft, Ausländer raus, weg damit.
Der Rechtsstaat muss da funktionieren. Wenn der nicht funktioniert, dann gibt das Populisten einfach Feuer. Und das ist meine persönliche Betrachtungsweise. Ich verlinke euch den Artikel von der Tagesschau in den Kommentaren. Was denkt ihr dazu? Weiter geht's. So, dann habe ich hier einen Artikel aus der Süddeutschen. Firmen dürfen Laborfleisch auf den Markt bringen. In den USA dürfen Firmen künftig gezüchtetes Fleisch verkaufen. Das US-Landwirtschaftsministerium habe den beiden kalifornischen Firmen Upside Foods und Good Meat die Genehmigung für sogenannte kultivierte Fleisch auf Zellbasis erteilt. Die Vereinigten Staaten sind nach Singapur das zweite Land, das den Verkauf von im Labor gezüchteten Fleisch erlaubt. Es ist ein wahr gewordener Traum, sagt Upside-Chef Uma Valetti. Es markiert eine neue Ära und mache es möglich, Fleisch zu genießen, ohne jedes Jahr Milliarden Tiere zu schlachten. Und das begrüße ich grundsätzlich erstmal. Weiter heißt es aber in diesem Artikel, Kritiker zweifeln an den Vorteilen, die sich durch künstliches Fleisch für die Umwelt und das Klima ergeben könnten und verweisen auf den hohen Energiebedarf in den Laborfabriken. Die neue Industrie sei deswegen im besonderen Maße davon abhängig, erneuerbare Energien nutzen zu können. Sobald das irgendwo in Europa passiert, würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn man das sich ein bisschen mit der Massentierhaltung so ein bisschen auseinandersetzt, dann wird man eh die Erkenntnis haben, dass Tiere vollgepumpt sind mit Pharmastoffen, Antibiotika und chemischen Grundsubstanzen. So viel anders kann das ja nicht sein. Ich würde es ausprobieren. Wie steht ihr dazu? Würdet ihr Laborfleisch ausprobieren? Schreibt es mir in die Kommentare. Und beim nächsten Thema geht es um die Türkei. Wie die erst vor kurzem ernannte Chefin der Bank, Erkan, mitteilte, wird der Leitzins wegen der hohen Inflation von 8,5 und 15% angehoben. Die Inflation in der Türkei ist ja bei 40%. Und der türkische Lira ist ja jetzt mittlerweile weniger wert als dieser Flaschenöffner. Diese Änderungen sind jetzt da. Ist ein bisschen spät, denke ich. Aber mal schauen, was mit dem Leitzins da noch gemacht werden kann. In der Eurozone wurde der Leitzins kürzlich mit 0,25 Prozentpunkten auf 4,0% heraufgesetzt. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Und er droht sich im Juli wieder eine Erhöhung an auf 4,25%. Das ist in der Türkei aber ziemlich anders. Also ziemlich extrem. Ne? 40% Inflation, uff. 15% Leitzinsanhebung, uff. Was sind eure Meinungen dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Freitag, am Ende der Woche. Und hier habe ich einen Artikel vom Deutschlandfunk. Die 5 Insassen des Tauchboots Titan sind offenbar Opfer einer Implosion in rund 3.800 Meter Meerestiefe geworden. Nach Erkenntnissen der Such- und Rettungstrupp war es vermutlich ein kurzer Moment, in dem das Tauchboot von den Wassermassen zerdrückt worden ist. Eine katastrophale Vorstellung. Mich hätte wirklich keine 10 Pferde in dieses Schiff gelegt. Man muss aber sagen, in der Alternative an unterschiedlichen Möglichkeiten da drauf zu gehen, wahrscheinlich eine der schnellsten Methoden. Denn wenn ich mir vorstelle, dass man 4 oder 5 Tage auf 4 Kilometer Tiefe unter Wasser treibt, manövrierunfähig mit 5 Leuten im Boot auf einer Fläche, die eigentlich eher von kaum einer Person richtig genutzt werden kann, dann ist das eine Horrorvorstellung, die wirklich in Horrorfilmen mir Angst machen würde. Euch sicherlich auch. Schreibt mir eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Unglaublich für das, was Leute hier Geld bezahlen. Verrückt. Aber weiter geht's. Dann habe ich hier noch einen Artikel von der Süddeutschen für euch. Der ist mir persönlich sehr nahe gegangen, weil ich damit sehr relaten kann. In diesem Artikel heißt es, Touchscreens im Auto. Gebt dem Autos die Knöpfe zurück. Moderne Autos sind quasi Tablets auf Rädern. Doch die riesigen Touchscreens nerven viele Kunden. VW gibt jetzt zu, damit definitiv viel Schaden angerichtet zu haben und bringt immerhin einen Knopf zurück. Vielen Dank, VW. Der Weg zum zweiten Knopf ist gelegt. Darauf beruft sich dieser Artikel, nämlich, dass man hinsehen muss, dass wenig über Erfühlen gemacht werden kann, weil man auf einem Tablet-Screen nicht wirklich weiß, wo man gerade ist. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mich nervt das auch ziemlich gewaltig, aber man hat halt auch irgendwie keine Alternativen mehr, außer nicht Autofahren, was ich auch sehr begrüße. Ja? In diesem Zusammenhang, was denkt ihr dazu? Wünscht ihr euch die Knöpfe in einem modernen Kfz zurück? In einem Elektroauto auch? Wie steht ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich will meinen Knopf auf jeden Fall wieder. Oh Gott, die ganzen Knöpfe, die fehlen mir. Hier habe ich einen Artikel aus der Zeit für euch. USA. Republikaner stimmen für Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden. Das Anliegen dürfte angesichts der demokratischen Mehrheit im Senat aber scheitern. Der Republikaner beschulden den 80-jährigen Präsidenten, bei der Einwanderungskontrolle zu versagen, was zur kompletten und totalen Invasion des Landes sowie zum Kontrollverlust über die Grenze zu Mexiko zugunsten, Zitat, ausländischer krimineller Kartelle führe. Demokraten sprechen hier von einem Ablenkungsmanöver. Der demokratische Minderheitsführer sagte, Zitat, das kannst du dir nicht ausdenken. Und man kann sich das wirklich nicht ausdenken. Das ist Demokratie in Amerika. Die nennen das Demokratie. Zwei Parteien. Wähl A oder B. Gut, Demokratie. Alles klar. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, was da wieder los ist. Dann ist hier noch ein Artikel vom Deutschlandfunk. Über einige Regionen Deutschlands sind schwere Unwetter hinweggezogen. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll, Bäume stützten um. Einige wichtige Bahnstrecken sind weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr rückte an manchen Orten zu hunderten Einsätzen aus. Mehrere Menschen mussten aus Fahrzeugen gerettet werden, die auf der überschwemmten Straße feststeckten. Angaben zu Verletzten machte die Polizei bis zum Morgen noch nicht, bis Freitagmorgen. Einige Bahnstrecken wurden gesperrt, darunter die wichtigste Verbindung zwischen Berlin und Hannover, Berlin und Hamburg sowie zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Die Bahn stellt für die gestrandeten Reisenden in mehreren Bahnhöfen Züge zum Übernachten bereit. Bereits gebuchte Reisen können verschoben werden. Wart ihr betroffen von dem Extremwetter, das jetzt stattgefunden hat, in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag? Sind eure Keller vollgelaufen? Ich hoffe, es ist euch nichts passiert, auf jeden Fall. Interessiert mich sehr? Schreibt es mir in die Kommentare. Und zum Abschluss habe ich hier noch einen Artikel für euch, den ich sehr, sehr interessant fand. Ich verlinke ihn euch natürlich auch unten in der Beschreibung. Der lautet Gewahrsam und Demonstrationsverbote. Vor ein paar Tagen konnte man in einem auf Twitter verbreiteten Video besichtigen, wie nachdrücklich sich die Polizei für die Freiheit des Autoverkehrs auf der Straße Regensburg einsetzt. Die letzte Generation hatte dort eine Blockade angekündigt, weshalb die Beamten vorsorglich bei Simon Lachner an der Haustür klingelten, um ihn nach ein paar einleitenden Worten zum Einsatzfahrzeug zu schleifen und aufs Revier zu bringen. Zitat, ich werde aus meinem eigenen Haus rausgetragen, als wäre ich ein Schwerverbrecher, der festgenommen werden muss, durfte der Aktivist noch in die Kamera rufen. Lachner kam in jeden Präventivgewahrsam, der in Artikel 17 des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes geregelt ist. Ein Paragraf, den der Bayerische Verfassungsgerichtshof soeben für rechtens erklärt hat. Zitat, gewichtige Gründe des Gemeinwohls könnten einen vorbeugenden Gewahrsam zulassen. Als letzte Mittel heißt es im Urteil. Und dieser Artikel beschäftigt sich so ein bisschen mit der Demokratie und der, was muss Demokratie und was muss die Gesellschaft aushalten, ein Protest. Und das ist ja in der Vergangenheit immer mal wieder in den Vordergrund geraten, gerade aufgrund der Blockaden in Berlin und auch in Bayern extrem, weil die bayerische Regierung da einfach sagt, ja gut, vorsorglich Haft, du darfst so und so ins Gefängnis. Und das ist hier natürlich extrem krass. Wie sind denn eure Positionen dazu? Ich weiß, dass die Situation rund um die letzte Generation sehr aufgerieben ist. Viele Leute haben da kein Verständnis für. Ich bin selber der persönlichen Überzeugung, dass es eher kontraproduktiv ist, wie sie das machen und dass es in einer parlamentarischen Demokratie eine Mehrheit gebildet werden muss, die sowas durchsetzt. Wenn man das nicht tut, dann wünscht man sich vielleicht Ordnungen, die nicht so demokratisch sind. Und ja, ich weiß, die Belege und die Begründungen, die die letzte Generation hat, sind absolut okay. Ich verstehe das. Ich verstehe die Verzweiflung, ich verstehe den Kontrollverlust. Aber die Demokratie funktioniert leider so nicht. Leider auch die Gesellschaft, die sich diesem Instrument halt bedient. Es ist alles sehr zäh, es alles dauert alles sehr lange und ich bin da ein bisschen gespalten. Was ich denke, ist ja eine Sache, aber was denkt ihr dazu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende von der aktuellen Folge von Meinungsmache. Vielen Dank nochmal für das ganze Feedback, was ihr beitragt. Dieses Format unterscheidet sich deutlich von meinen sonstigen Bewegungen in diesem Fall, weil es natürlich irgendwie immer noch auf meine Einordnung ankommt, aber es mehr um die Inhalte geht, die wir aus den klassischen Medien herausziehen. Wie findet ihr das? Findet ihr das immer noch super? Habt ihr konstruktive Kritik? Was wollt ihr verbessern? Wie sind eure Meinungen allgemein? Schreibt uns das gerne alles in die Kommentare. Ich lese das tatsächlich. Der Cutter, der das Video schneidet, liest das. Und wir fassen uns dann immer mal wieder zusammen und gucken, was wir verbessern können. Danke für eure Aufmerksamkeit. Nicht vergessen, Meinungen machen aus kredibilen Nachrichten. Das ist unser Motto, das ist mein Motto und ich hoffe, es ist euer Motto. Bis nächste Woche. Tschüss. Der Kaffee ist kalt. Ich muss mir angewöhnen, den direkt am Anfang zu trinken, muss ich sagen.